Ich freue mich mega auf den Podcast heute. Und zwar sind wir heute bei Luminion in Berlin. Wir haben Maria und Patrick bei uns zu Gast. Wir sprechen über ein super, super spannendes Thema, was für die Energiewende von ungeheurer Bedeutung sein wird. Bleibt dran. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Folge von Get Hired. Wir sind heute bei einem ganz, ganz spannenden Unternehmen in Berlin. Wir haben Maria und Frederik zu Gast. Vielen Dank, dass Sie hier sein dürfen bei euch.
Gerne, danke, dass du uns besuchst.
Ja, danke, dass du da bist.
Ich muss sagen, ich habe mich wahnsinnig auf den Termin heute gefreut, weil es ein Thema ist, mit dem ihr euch beschäftigt, was ich persönlich unfassbar wichtig finde in der Transformation. Maria, Frederik, mögt ihr auch kurz ein bisschen erzählen, wer seid ihr und was macht ihr?
Klar, gerne. Also die Luminion GmbH ist ein junges Unternehmen. Wir wurden 2016 gegründet. Und wir liefern Hochtemperatur-Energiespeicher für die Industrie, und zwar thermische Energiespeicher. Unser Ziel ist, dass wir bei der Dekarbonisierung von Prozesswärme unterstützen, weil wir wirklich glauben, dass relativ viel Potenzial und noch relativ viel zu tun in der Hinsicht. Deswegen arbeiten wir tatsächlich mit Hochgas dran, dass wir tatsächlich nicht nur eine gute Technologie liefern, die tatsächlich auch sichere und zuverlässige dekarbonisierte Energie für den Kunden ermöglicht, sondern halt eben auch, sage ich mal, wirtschaftlich attraktiv ist für die Kunden, sodass quasi die ganze Industrie nicht woanders hingeht und den Standort Deutschland und Europa verlässt.
Gut, wir lachen jetzt. Es ist ja ein unfassbar wichtiges Thema, weil wir sagen, okay, was haben wir uns als Gesellschaft vorgenommen? Wir haben gesagt, okay, wir wollen Net Zero werden. Net Zero, wie funktioniert das? Okay, wir können halt keine fossilen Energien verbrennen. Großer Vorteil von fossilen Energien, ich kann sie halt abrufen, wann ich sie brauche. Erneuerbare haben diesen Vorteil nicht. Ich brauche Speicher.
Mhm, genau. Also vielleicht, um das ein bisschen einzuordnen. Es ist so, dass quasi im Industriesektor, genauso wie im Haushaltssektor, man hat quasi einen Strombedarf und einen Wärmebedarf. Das kennt man von sich, von zu Hause. Man muss halt heizen, man braucht Strom für diverse Sachen. Und in der Industrie ist es so, dass circa zwei Drittel davon, also zwei Drittel vom Endenergieverbrauch von der Industrie, wird für Prozesswärme benötigt. Also sämtliche Art von thermischer Energie, ob es jetzt Dampf ist oder heiße Luft, die sie quasi für die Produktion benötigen. Zwei Drittel, das ist eine große Menge. Ja. Und das sind circa so 440 Terawattstunden. Um das einzuordnen, das ist ungefähr 20% vom deutschen Endenergieverbrauch. Also das sind massive Zahlen. Und aktueller Stand ist, dass unterhalb von 10% davon sind nachweislich erneuerbar. Das heißt, wir haben noch über 90% der Prozesswärme in Deutschland, die tatsächlich aus fossilen Energieträgern stammt. Und das geht halt nicht. Also wir müssen da wirklich massiv was dran ändern, wenn wir tatsächlich unsere Ziele erreichen wollen. Und ein großes Problem ist eben nicht nur das Technische, sondern eben auch das Kommerzielle. Und es wird halt viel mit alternativen Technologien irgendwie auch probiert, die halt eben vielleicht technisch eine wundervolle Lösung darstellen könnten, aber de facto tatsächlich in der kurzen Zeit nicht wirklich umsetzbar sind bzw. wirtschaftlich werden können. Und wir glauben wirklich, dass thermische Energiespeicher in der Hinsicht wirklich einen ganz großen Beitrag leisten können.
Da sprechen ja ein irre großes Problem an, weil ich finde es immer so interessant, wenn man so Häuslebauer besucht und mit denen halt spricht und dann sagen, ja, wir haben jetzt hier Solar und dann habe ich noch einen Pufferspeicher und dann ist es ja eigentlich ganz cool. Und dann muss halt gegenrechnen, okay, also die Anschaffungskosten, wie viel ist maximal Entlade und Lade? Okay, es ist gar nicht mehr so billig und da müssen wir ja runter bei den Kosten.
Ja, das ist richtig. Also vielleicht...
Ich weiß, ihr macht ein bisschen was anderes, aber so, das ist für mich so ein bisschen die Brücke, wo ich halt sage, okay, also ist doch mega geil, sorry für meine Begeisterung, aber es ist auch mega gut, dass ich diesen Speicher im Keller habe, aber wenn er halt pro Entladung und Laden so teuer ist, habe ich ja echt ein Problem.
Genau, also das ist tatsächlich das eine, dass wir tatsächlich ermöglichen, dass du so viel wie es geht auch von deinen erneuerbaren Energien nutzt und quasi nicht davon abhängig bist, dass du halt, wenn du Bedarf hast, das auch sofort brauchst. Das heißt, du kannst halt zwischenspeichern. Das ist halt wirklich genial. Und der zweite Punkt ist, dass diese thermische Speicher halt eben auch diesen erneuerbaren Strom umwandeln können und in Form von Wärme bereitstellen können. Das heißt, anders als ein Batteriespeicher in einem Haus ist es quasi nicht nur da, um Flexibilität bereitzustellen, sondern halt eben auch, um die Wärme zu dekarbonisieren. Das heißt, es hat quasi diesen doppelten Vorteil. Und genau, deswegen glauben wir, dass es wirklich viel Potenzial hat.
Das hört jetzt fast ein bisschen nach Alchemie an. Oder
so. Das ist eigentlich nur altbewährte Technologie, genau. Anders verpackt sozusagen.
Ja, ja, tatsächlich schon.
Könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie funktioniert denn das konkret?
Ja, also unser Speicher funktioniert im Endeffekt so, dass wir halt Stahl als Speichermedium haben. Ne? Stahl ist ein bewährtes Industrieprodukt, was wir einfach sozusagen zukaufen. Und dieser Stahl wird halt erwärmt über elektrische Heizelemente, wo dann beispielsweise Strom aus Wind oder Photovoltaik eingespeist werden kann. Und dieser Stahl ist am Endeffekt nichts anderes als eine große Thermoskanne, vereinfacht gesagt. Ne? Also wenn man sich überlegt, eine Thermoskanne hält das Wasser halt relativ lange warm. Und genauso ist es halt bei unserem Stahlspeicher auch. Die Wärme wird relativ lange gespeichert. Und wir können sozusagen unseren Stahlspeicher beispielsweise über 4 Stunden beladen, beispielsweise nachts, wenn der Strom günstig ist, und können dann über den Verlauf des Tages diesen Speicher halt innerhalb von 20 Stunden beispielsweise entladen. Das hängt immer so ein bisschen vom Anwendungsfall ab, beziehungsweise auch vom Aufbau des Speichers, der natürlich irgendwie modular ist, aber auf den Kunden dann auch immer angepasst wird. Und was vielleicht dazu noch zu sagen wäre, wäre ein großer Vorteil ist, dass wir unseren Speicher halt gleichzeitig be- und entladen können. Also steht auf jeden Fall immer genügend Wärme sozusagen für den Kunden dann zur Verfügung.
Okay, also das bist du ja auch in ganz vielen Dimensionen, dass du sagst, okay, also Stahl ist ja was ja technologisch auch nicht so irre komplex ist. Das heißt, es gibt es ja auch verfügbar. Also ich brauche nicht seltene Erden aus allen Teilen der Welt, sondern was ist in Edelstahl drin? Nickel, Zink und Eisen. Ja?
Also, ja, genau. Also im Grunde ist es halt auch, genau, du sagst das Geniale, also man macht sich quasi nicht abhängig von bestimmten Lieferanten oder bestimmten, sage ich mal, Gegenden auf der Welt, weil das gibt es halt überall. Und wir können tatsächlich auch recycelten Stahl benutzen, was natürlich dann auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit viele Vorteile hat. Und deswegen glauben wir wirklich, dass es technologisch eine ziemlich coole Lösung ist. Auch die weiteren Komponenten, die wir dafür benötigen, also für Auf- und Entladen, sind tatsächlich Komponenten. Die Industrie, die kennt die, die benutzt die schon seit Jahrzehnten. Was das Geniale ist und das Innovative an dem Speicher ist eben die Zusammensetzung, das Zusammenspiel dieser bestehenden, existierenden Komponenten und wie wir das quasi dann so steuern, dass es quasi möglichst effizient auf- und entladen werden kann.
Ich verstehe eine Sache nicht. Mhm. Warum hat es nicht jedes Unternehmen? Das hört sich jetzt irgendwie, es hört sich irgendwie relativ trivial an, weil was es ja wahrscheinlich auch extrem zuverlässig macht. Also von der Technologie her, dass man sagt, okay, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie irre komplexe Technologie verwenden muss, die im Zweifel vielleicht nicht funktioniert, wenn ich es brauche. Ich habe Technologie, wo ich jetzt ohne irgendwelche Zaubermittel von der ganzen Welt irgendwie arbeiten kann.
Ja, wie das halt so ist, ist das Thema halt häufig nicht technisch, sondern halt eben wirtschaftlich, beziehungsweise auch am Ende des Tages auch Gewöhnung und Abhängigkeiten. Also man muss halt auch irgendwo bedenken, die meisten Industriebetriebe haben quasi im Moment die Lösung über Gas. Also quasi über Gas können sie dann quasi über Gaskessel an ihre Prozesswärme kommen. Und das war bisher eine recht komfortable Lösung. Das war echt günstig, das war immer verfügbar. Das ist eine sehr vertraute, etablierte Technologie. Und sämtliche Änderungen in der Hinsicht gehen erstmal mit einer gewissen Hemmung einher. Ja, also man kennt die Technologie vielleicht noch nicht so ganz, auch wenn man die einzelnen Komponenten schon kennt. Und erstmal ist so eine Investition für so einen Betrieb schon erstmal was Großes. Das ist nicht deren Core-Business sozusagen, also das ist quasi nicht das Kerngeschäft. Die haben quasi ihre Produktion, um die sie sich kümmern müssen. Und dass sie jetzt quasi noch so massive Investitionen tätigen sollen, um halt eben zu dekarbonisieren. Das ist jetzt quasi nicht gang und gäbe von solchen Betrieben. Das heißt, solche Prozesse brauchen Zeit. Es braucht auch tatsächlich eine gewisse Änderung der Denkweise. Und dann ist natürlich immer die wirtschaftliche Frage wichtig. Ne? Also inwiefern ist quasi diese Lösung oder inwiefern kann sie wirtschaftlich sein im Vergleich zum Status quo zum einen und zum anderen auch zu Alternativen. Und hier spielen natürlich dann auch andere Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle, nämlich was wird denn tatsächlich gewollt, also quasi von allen, also politisch, gesellschaftlich, und was wird auch tatsächlich bereitgestellt, um das passieren zu lassen. Es gibt quasi für einige Technologien vereinzelt Förderungen. Leider ist es so, dass bei den thermischen Energiespeichern aus irgendwelchen Gründen das leider noch nicht so ist und deswegen tatsächlich dann auch die Hemmung ein bisschen größer ist zu sagen, warum sollte ich denn jetzt quasi auf eine Technologie gehen, die quasi gerade noch nicht, sage ich mal, gefördert oder unterstützt wird, wie beispielsweise auch bei den Erneuerbaren. Das war ja, also jetzt klingt das halt irgendwo total sinnvoll, aber es hat ja auch viel gebraucht, bis man das quasi tatsächlich im Einsatz hat, auf dem Niveau, wie wir das jetzt haben. Und es hat natürlich auch Förderung und Unterstützung gebraucht. Das heißt, wir sehen das schon, dass da ein bisschen mehr Commitment auch, sage ich mal, aus der politischen Ebene und auch eben aus wirtschaftlicher Hinsicht quasi benötigt wird.
Ja, weil es ist ja eigentlich total paradox, wenn man sagt, ja, okay, also ich bin, und viele Zuhörer wissen das auch ja, bei dem Thema erneuerbare Energien ja auch immer sehr emotional dabei, dass man sagt, okay, du hast halt eigentlich diese vollkommen absurde Situation in Deutschland, dass wir sagen, okay, wir haben in Zeiten, in denen halt viel Wind, viel Sonne produzieren wir und verschenken oder haben sogar negative Strompreise, verschenken den Strom ins Ausland, weil wir es nicht speichern können und dann kaufen wir es dann in der Nacht teuer zurück.
Ja.
Völlig absurde Situation.
Genau, ja. Also wir sehen da viele Möglichkeiten, auch was die Geschäftsmodelle angeht, dass wenn man sagt, okay, vielleicht möchten die Betriebe nicht selbst diese Investitionen tätigen, das ist ja auch kein Problem. Also dafür gibt es Lösungen, aber dafür braucht das halt eben auch die Rahmenbedingungen, dass diese Verträge halt auch unkompliziert zustande kommen können. Also beispielsweise Langzeitlieferverträge, sowohl für Strom als auch für Wärme. Das wäre beispielsweise eine sehr angenehme Lösung für Industrie, die dann sagen muss, okay, das ist nicht mein Kerngeschäft, ich möchte nicht die Investitionen in diesen Assets tätigen, aber ich möchte irgendwie eine zuverlässige Versorgung haben mit einem, sage ich mal, planbaren, halbwegs vorhersehbaren Preis. Und dafür gibt es schon Modelle. Für diese Umsetzung braucht es allerdings die entsprechenden Rahmenbedingungen. Und ich glaube, wenn wir jetzt alle so ein bisschen dran arbeiten, dass tatsächlich auch technische Lösungen wie unsere dann eine wirklich wichtige Rolle spielen können.
Könnt ihr uns mal so ein bisschen mitnehmen, wenn ich jetzt heute Nachmittag mit euch zu einem von euren Kunden gehen würde? Wie wird das aussehen? Also wie wäre das?
Ja. Genau.
Vielleicht fange ich einfach an. Also gutes Beispiel. Also ich war letzte Woche beispielsweise auf der Baustelle in Heide. Da wird unser erstes Großprojekt gebaut. Und ja, also wie sieht das aus? Also wie eine große Baustelle eigentlich. Also es fängt erstmal an, dass das System dort, was wir bauen, momentan 20 Megawattstunden Speicherkapazität hat. Und 20 Megawattstunden ist jetzt vielleicht eine Zahl, da kann man nicht so viel mit anfangen als Laie. Aber es ist einfach eine große Menge sozusagen. Also wir können damit halt eine Fabrik 20 Stunden lang mit Prozessdampf versorgen. Und es fängt mit unserem System an, dass man da beispielsweise einen Lüfter sieht und der ist halt doppelt so groß wie ein Mensch sozusagen. Also es hat einfach große Dimensionen. Und momentan wird dort auf der Baustelle halt der Speicher gebaut und der Speicherkern aus Stahl wurde halt errichtet und momentan sind die Leute dort halt dabei, die Isolierung zu bauen, also die Isolierung zu errichten und das Ding halt sozusagen gut abzuschirmen und als nächstes fangen wir dann an mit den Kabeltrassen im Laufe der nächsten Woche.
Wie kann ich das vorstellen? Ist das so ein bisschen wie so eine wie so ein Bauprojekt oder also?
Ja, also das ist im Endeffekt eine Industriehalle, die dort gebaut wurde auch schon, wo halt quasi eine Fertigungsstraße für Lebensmittel drin ist. Und wir stellen dort quasi den Prozessdampf zur Verfügung. Und neben dieser Halle momentan noch frei steht unser Speicher. Und der wird aber auch in Zukunft dann Teil dieser Halle sein. Das heißt, die Halle wird da dann am Ende noch drüber gebaut. Nur da der Speicher halt relativ groß ist und man die Stahlmodule dort reinheben muss mit einem Kran, ist dort momentan das Dach noch auf.
Die Stahlmodule, wie sehen die aus? Also sind die auch dann so riesige Stahlblöcke? Oder
In dem Fall ist es halt Rundstahl und das sind halt einfach Stäbe, die 6 Meter hoch sind. Und diese ganzen Stäbe werden halt zu sogenannten Kassetten und Modulen dann verbaut. So dass wir am Ende, glaube ich, ungefähr 600 Tonnen Stahl dort verbaut haben. Und ja, dafür braucht man halt einen Kran. Und um diesen Kran aufzubauen, wurden, glaube ich, beispielsweise 4 LKWs benötigt, wenn ich mich nicht irre, um allein diesen Kran aufzubauen. Also das ist jetzt in dem Fall schon eine große Baustelle. Aber da gibt es natürlich auch, ne, das hängt immer vom Kunden ab, vom Platzbedarf und von dem, was am Endeffekt vor Ort gebraucht wird, sozusagen.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Weil das hört sich jetzt so ein bisschen kongenial an, wo man denkt, okay, das müsste es doch eigentlich schon seit 100 Jahren geben.
Mhm. Also die Gründer damals, die hatten halt eben diese wirklich tolle Idee für diese Technologie und haben das tatsächlich auch einfach mal ausprobiert. Die haben es einfach mal gemacht und tatsächlich hat sich dann so ein bisschen vielleicht natürlich auch im Laufe der Zeit der Anwendungsfall ein Stück weit geändert. Also zum Beispiel unser allererstes Projekt war ein kleiner Speicher, den wir zusammen mit einer Uni gebaut haben, um einfach auch, sage ich mal, das Ganze zu testen. Und dann das zweite Projekt war tatsächlich hier in Berlin. Und das ist ein etwas kleinerer Speicher, also 2,4 Megawattstunden für diejenigen, die damit was anfangen können, der tatsächlich in dem Anwendungsfall eines Nahwärmenetzes eingesetzt wird. Das heißt, in dem Fall liefern wir nicht Prozesswärme, sondern da liefern wir eben heißes Wasser für ein Nahwärmenetz, weil das geht natürlich auch. Und das war so am Anfang vielleicht so ein bisschen die Denke, dass man sagt, man hat so mehrere Anwendungsfälle. Mit der Zeit haben wir uns jetzt so ein bisschen fokussiert auf den Industriesektor und Prozesswärme aus den genannten Gründen, weil wir glauben wirklich, also auf den niedrigeren Temperaturbereichen wie Nahwärmenetze, da gibt es schon viele gute Technologien, die sind auch wirtschaftlich, die sind erprobt, aber im Bereich der Prozesswärme, da sehen wir wirklich viel Arbeit und die wollen wir auch tatsächlich mal angehen. Und deswegen ist eben unser drittes Projekt jetzt, diese 20 Megawattstunden Speicher, tatsächlich auch auf einen Industriebetrieb dann quasi fokussiert und da liefern wir Prozessdampf.
Das wäre ja gerade so das Thema Wärme in den letzten Jahren mit hier Wärmepumpe für Private. Ich weiß, das ist ein bisschen anderes, bisschen anderer Bereich, aber dann natürlich dann mit zusammen mit der Überlegung, okay, wir müssen jetzt mal eine kommunale Wärmeplanung machen und so weiter. Also ist es ein Thema, also das ganze Thema Wärmespeicherung, was schon auch jetzt länger diskutiert wird, wo vielleicht oder was man vielleicht einfach nicht so weiß als Außenstehende?
Ja, also auf jeden Fall, weil sobald man sagt, man meint es ernst mit der Dekarbonisierung, dann muss man Wärme angehen. Also wie gesagt, im Industriesektor stellt es 2/3 des Endenergieverbrauchs dar. Das heißt, wenn wir die Wärme nicht dekarbonisieren, sondern nur den Strom, dann ist uns auch nicht wirklich viel geholfen. Und da spielt natürlich die Speicherung eine wichtige Rolle. Also wie gesagt, nicht nur, weil es Flexibilität irgendwie gibt. Das heißt, wir können quasi mehr von den erneuerbaren Energien, die wir haben, auch nutzen, sondern auch eben, weil wir dann eben diese für den Wärmesektor bereitstellen können. Weil sonst gibt es halt quasi nicht wirklich die Möglichkeit, erneuerbare Wärme zu produzieren. Also es ist halt auf jeden Fall ein sehr naheliegender Weg, dass man sagt, wir nutzen einfach den erneuerbaren Strom, den wir haben und versuchen das irgendwie in Wärme umzuwandeln, damit man da eben auch an grüne Wärme kommt. Insofern, klar, also Speicherung spielt da eine große Rolle. Es gibt auch natürlich viele Gespräche, es gibt auch zum Beispiel jetzt viele Vereine weltweit, die sich tatsächlich stark dafür machen, die tatsächlich auch unterstützen mit vielen Studien, Analysen und sagen, was ist denn die beste Technologie für welchen Anwendungsfall, was sind mögliche Geschäftsmodelle, was bräuchten wir dafür? Und ich glaube, das nimmt jetzt langsam so ein bisschen Schwung auf und wir hoffen wirklich, dass in den nächsten Jahren da auch mehr zu sehen sein wird.
Gab es für euch einen Moment, wo ihr gesagt habt, okay, das soll so das Thema werden, mit dem ich mich beschäftige? Also dann werde ich so von mir sagen, ich bin in einer sehr waldreichen Region aufgewachsen, sehr viele Fichten, sehr viele Lärchen und über natürlich jetzt viel zu wenig Regen, viel zu viele Borkenkäfer, hat es da ganze Hänge zerhauen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ja, ich habe es vorher nicht geleugnet, dass es real war, aber jetzt ist es so greifbar und okay, es muss sich was ändern.
Also für mich war, glaube ich, ja, schon einfach während meiner Jugend oder durch meine Erziehung Umweltschutz, glaube ich, immer ein Thema, also durch meine Eltern. Und ich war dann nach dem Abitur in Tansania, also in Ostafrika und habe dort so eine Art Zivilersatzdienst gemacht und kam dann nach Deutschland zurück und habe dann gedacht, ach, eigentlich dort ab und zu mal sein, wäre ganz schön. Ich würde gerne Solarkraftwerke dort bauen. Das war so meine ideale Wunschvorstellung, mein Idealismus, weshalb ich dann angefangen habe, Energie- und Verfahrenstechnik zu studieren. Habe dann ja, mein Studium quasi zu Ende gemacht. Habe dann währenddessen beispielsweise auch beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mich mit thermochemischen Energiespeichern beschäftigt, habe auch während meiner Studienarbeit an der Uni mich mit solarer Meerwasserentsalzung beschäftigt, also habe immer so ein bisschen was in diese Richtung eigentlich gemacht und war dann eigentlich fertig an der Uni, hatte meinen Abschluss und habe dann halt auch nach Jobs geguckt in Deutschland und habe damals aber gesehen, naja, ganz so viele Jobs gibt es halt nicht und man bewirbt sich natürlich auch nicht als Ingenieur irgendwie bei einer Firma, um dann in Afrika Solarkraftwerke zu bauen. So viel Realität muss dann auch sein und habe dann anschließend erstmal noch an der Uni halt als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und meine Promotion geschrieben. Und als ich dann dort fertig war, zu sagen, habe ich dann wieder den Schlag zu den Erneuerbaren gemacht und habe halt letztes Jahr im Januar bei Lumenion angefangen. Also in dem Sinne ist bei mir schon immer ein Thema gewesen, ja.
Ja, ich denke, also bei mir ziemlich genauso. Ich habe dann tatsächlich auch quasi von Hause aus immer mit dem Thema zu tun gehabt und habe dann tatsächlich auch entschieden, Elektrotechnik zu studieren und mich auf das Thema Energiesysteme zu spezialisieren. Genau, habe dann auch in dem Bereich promoviert, da ging es eher um Integration von Erneuerbaren in Markt und Netz und habe dann unterschiedliche Arbeiten dann gemacht und habe mich tatsächlich relativ früh dann mit dem Thema Wärme beschäftigt, weil ich halt eben gesehen habe, es wird gar nicht so intensiv behandelt, wie es eigentlich müsste, habe mich da so ein bisschen, sage ich mal, schlau gemacht und ich mochte schon immer das Thema Innovation und ich denke, das ist genau das, was wir jetzt auch brauchen. Also nicht nur technische Innovation, wie gesagt, sondern eben auch diese Innovation im Sinne der Geschäftsmodelle und wie kriegen wir das quasi auch wirtschaftlich hin und denke, dass es halt auch einfach ein sehr, sehr spannendes Thema ist in der Hinsicht. Auch, also einerseits eine Herausforderung, dass es noch nicht so viel gibt, andererseits halt auch eben schön, weil da kann man noch viel machen, viel prägen und das hat mich tatsächlich dann auch dazu bewegt, mich tatsächlich dann auch intensiv und Vollzeit mit dem Thema der Dekarbonisierung von Prozesswärme bei Aluminium zu beschäftigen.
Das merkst du auch, finde ich, wenn man so bei euch durch die Büros geht, es ist halt irgendwie so eine positive Stimmung, also so dieses, hey, nicht jetzt im Sinne von, ist alles schon schwierig und haben wir das alles hinkriegen, sondern es ist halt, okay, weißt du was, eine tolle Idee, tolle Umsetzung, lass es machen.
Mhm. Ja. Genau, also ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen das, was unsere Unternehmenskultur prägt. Also ich glaube, die Leute, die hier arbeiten, die arbeiten auch, weil sie wirklich dran glauben. also jeder von uns, glaube ich, ist wirklich sehr überzeugt von der Technologie und ist wirklich auch bemüht, das auch irgendwie in der Umsetzung richtig gut hinzubekommen und dass wir dann auch wirklich das Ganze auch stark werben und dass wir uns dafür stark machen, dass es halt eben auch tatsächlich eine Schlüsseltechnologie dann auch eben für unsere Energiewende wird.
Könnt ihr mal so ein bisschen was erzählen, was für Menschen arbeiten bei euch? Also wir haben ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, okay, es ist so fast wie so ein Bauleiter zum Teil, wie ich mir das vorstellen kann. Was für Menschen arbeiten hier, bis das umgesetzt wird? Brauchst du wahrscheinlich extrem viel Planung, die einzelnen Komponenten müssen beschafft werden und so weiter. Könnt ihr uns da mal so einen Überblick geben?
Ja, gerne. Also wir müssen natürlich mehrere Dimensionen bedienen. Also einerseits brauchen wir natürlich gewisse Skillsets, was das Technische angeht. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr starkes Engineering-Team mit verschiedenen Schwerpunkten. Also wir brauchen sowohl natürlich die, sage ich mal, Ingenieure, die sich mit den, sage ich mal, Hardcore-thermodynamischen Themen beschäftigen. Wir haben die Prozessingenieure, wir haben die Konstruktionsingenieure und Elektrotechniker, weil wir brauchen quasi all diese Dimensionen natürlich für die Realisierung unseres Speichers. Wir brauchen natürlich auch Leute, die Ahnung haben im Anlagenbau, weil, wie gesagt, das ist eine große Baustelle. Das sind halt massive Komponenten, die quasi gebaut werden vor Ort. Dann braucht man einfach Leute, die das einfach kennen und schon gemacht haben. Und ich glaube, das können wir im Team sehr gut bedienen. Das heißt, nicht nur, sage ich mal, von der Ausbildung und Arbeitserfahrung, was quasi das technische Wissen angeht, sondern auch haben wir, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus, sage ich mal, relativ junge Leute, die, sage ich mal, sich vor kurzem in diesem Thema eingearbeitet haben und, sage ich mal, State of the Art bringen, was auch, sage ich mal, das Akademische angeht. Und wir haben auch relativ viele Leute, die eben eine sehr beeindruckende Arbeitserfahrung haben in dem Bereich und sozusagen mit diesem Wissen halt auch wirklich viel unterstützen und uns sozusagen dann auch den Weg zeigen. Und ich glaube, das ergänzt sich irgendwie ganz gut. Was das Kulturelle angeht, finde ich das auch ganz spannend bei uns, weil wir sind wirklich bunt gemischt. Also wir haben Leute aus überall, ja, ungefähr. Ja. Also wir haben Leute aus Indien, aus Russland, aus Portugal, Italien, Kolumbien. Also wir sind wirklich bunt gemischt für so ein kleines Unternehmen eigentlich. Ja. Und das zeichnet das quasi dann auch aus. Also jeder bringt halt irgendwie so ein bisschen was anderes mit, sowohl quasi was das Technische angeht, als auch, sage ich mal, das Kulturelle und ja, Persönliche.
Jetzt seid ihr aber trotzdem Teil von der Econext und habt damit natürlich auch so einen Stabilitätsanker, was ja eigentlich auch ganz, ganz, ganz cool ist, dass du nicht sagst, okay, du bist jetzt so eins von den Startups oder Scale-Ups, wo es dann halt auch mal hoch und runter geht, sondern halt auch natürlich dynamisch als Team, aber trotzdem mit Stabilität.
Ja, total. Also das ist wirklich sehr, sehr viel wert, natürlich. Also einerseits, weil es uns natürlich die Grundlagen schafft, um eben diese Arbeit auch irgendwie zu machen. Das sind halt keine kleinen Projekte, die wir hier vorhaben. Und da braucht man natürlich einen sehr, sehr starken Partner, der das Ganze ermöglicht. Aber darüber hinaus ist die Econext insofern auch ein ganz tolles Unternehmen, weil die eben wirklich committed sind, die Energiewende voranzubringen, und zwar auch mit den Themen, die vielleicht nicht immer so leicht sind, weil ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die quasi junge Unternehmen unterstützen, die vielleicht mal eine App entwickeln, was halt wirklich cool ist und gebraucht wird, aber es gibt wirklich nicht so viele, die sich dann auch trauen, bei der Hardware zu investieren und uns da quasi tatsächlich Unterstützung zu geben. Und das ist halt wirklich genial bei der Econext, also dass sie da wirklich komplett draufsetzen. Und natürlich mit den Leuten, die da auch arbeiten, hat man natürlich auch Zugang zu einem ziemlich coolen Netzwerk. Ne? Also sowohl was potenzielle Kunden angeht, aber auch als Partner, die sozusagen als Lieferanten oder andere Expertise für uns sozusagen dann auch mitbringen.
Ich finde es auch ein ganz wichtiges Thema, dass man sagt, okay, du hast jetzt sowohl die Flexibilität, aber auch so die Stabilität, damit du auch so ein bisschen kopffrei hast, weil gerade wenn du ja an so ganz großen Themen arbeitest, dann hat man ja oft so ein bisschen dieses, okay, also das Visionäre kommt dann irgendwie so zwischen 10 Uhr und 12 Uhr nachts oder sowas.
ja, absolut, genau. Also, dass man wirklich die Möglichkeit hat, sich darauf zu konzentrieren, unsere Technologie voranzubringen, unsere Projekte umzusetzen, das ist auf jeden Fall sehr viel wert, ja.
Jetzt habt ihr eben schon ein bisschen erzählt, wer bei euch arbeitet. Jetzt haben wir wahrscheinlich dann auch Leute, die relativ frisch von der Uni kommen, Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt schon in einem ähnlichen Bereich gearbeitet, bringt viel Erfahrung mit, will jetzt wirklich was machen mit Purpose. Welche Leute kommen zu euch?
Genau, also wie gesagt, es kommen aus den unterschiedlichen Lebensphasen und Erfahrungsphasen auch Leute zu uns mit unterschiedlichen Profilen. Und ich meine, wir haben natürlich auch gewisse Wachstumsziele und wir sind natürlich immer auf der Suche nach guten Leuten, Leute, die auch motiviert sind, die natürlich das Know-how mitbringen oder beziehungsweise die Motivation auch eben, sich das Know-how anzueignen und das Ganze voranzubringen. Aber natürlich auch Leute, die Lust haben, in so einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, weil es, also Umbruch passiert quasi jetzt. Das ist quasi nicht ein etabliertes Unternehmen, das seit 40 Jahren dasselbe macht jeden Tag. Und ich glaube, für viele Leute ist das was sehr, sehr Cooles. Für andere ist es vielleicht gar nichts. Und ich glaube, darauf muss man sich einfach so ein bisschen einstellen und einlassen, dass man halt eben wirklich an großen Themen, große Projekte arbeitet und natürlich ein bisschen Flexibilität in der Hinsicht mitbringen muss. Weil es kann sein, also wir haben jetzt quasi ein Projekt in Deutschland, es kann sein, dass das nächste irgendwo, keine Ahnung, in Spanien ist oder woanders. Ne? Und da muss man sich einfach so ein bisschen anpassen, umstellen und einfach mal machen.
Jetzt habt ihr beide einen sehr, sehr technischen Hintergrund. Habt ihr auch Leute bei euch, die jetzt vielleicht eher einen BWLer-Hintergrund haben oder halt weniger aus dem Bereich Engineering kommen?
Ja, klar. Also wir haben natürlich auch Funktionen im Unternehmen, die eben nicht technisch sind. Also sagen wir mal klassische Themen, HR, Finanzen und so weiter. Also da brauchen wir auf jeden Fall auch Unterstützung. Und jetzt mit unseren Wachstumsplänen suchen wir natürlich auch verstärkt Leute, die so ein bisschen auch diese Schnittstelle bedienen können, auch, sage ich mal, zur eher, sagen wir mal, wirtschaftlich-finanziellen Perspektive von diesen Projekten. Also Leute, die da vielleicht einen starken Hintergrund haben, auch im Bereich, sage ich mal, Sustainable Finance. Das sind so, sage ich mal, Profile, die uns sehr interessieren für unsere Wachstumspläne auf jeden Fall, weil das brauchen wir natürlich auch. Also wir sind natürlich in erster Linie natürlich Speicherlieferanten, aber wir müssen natürlich auch, sage ich mal, in der Lage sein, vernünftige Business Cases anzubieten. Und dafür braucht es eben auch diese Expertise und diesen Blickwinkel auch, sage ich mal, aus der Nicht-Ingenieur-Welt.
Wenn ich jetzt so als junger Mensch oder auch schon mit Erfahrung auf euch blicke, dann hätte ich so natürlich die Frage, okay, so mein erster Arbeitstag, wie läuft denn das ab, wenn ich jetzt aus einer größeren Organisation komme, das auch gewohnt bin, wie ist das anders oder wie ist das auch gleich vielleicht?
Wie war es bei dir, Frederik?
Naja, ich denke, es ist schon ähnlich, aber halt persönlicher sozusagen. Also ne, der erste Arbeitstag ist halt vor allem Onboarding, also erstmal ankommen, kennenlernen der Kollegen, ne, was bei einem Team mit ungefähr 25 Mitarbeitern natürlich innerhalb von einem Tag halt auf jeden Fall kein Problem ist. Und ja, dann halt irgendwie Vorstellen von verschiedenen internen Prozessen und Abläufen, ne, Einführung in die IT und dann vielleicht auch nochmal Kennenlernen der ersten internen Tools, so, die wir verwenden. Also in dem Sinne würde ich auch da sagen, dass sich da einfach widerspiegelt, dass wir ein junges Unternehmen sind, was halt irgendwie auf sehr dynamische Tools setzt sozusagen und nicht so hierarchisch aufgebaut ist, wie halt beispielsweise ja, ein etabliertes Unternehmen, was einfach schon länger am Markt ist. Ja. Und dadurch hat man halt auch viel, viel Verantwortung, aber man hat auch viel mehr Möglichkeiten sozusagen, sich einzubringen und man macht halt nicht immer das Gleiche.
Genau. Und ich glaube, was uns auch wichtig ist, dass von Anfang an klar ist oder jedem klar ist, der hier anfängt, was sozusagen die Aufgabe ist, dass man quasi nicht hier ankommt, Onboarding bekommt und dann nicht genau weiß, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich den ganzen Tag, sondern dass man relativ früh halt eben auch diese Aufgabenbeschreibung gesagt bekommt und sagt, hey, guck mal, das ist das Ziel, das müssen wir erreichen, das ist deine Rolle, das sind deine Ansprechpartner und so weiter, dass man halt auch eben in der Lage ist, sage ich mal, relativ von Tag 1 mehr oder weniger auch produktiv zu sein.
Ja. Wenn ich jetzt so ein Zauberstab mitgebracht hätte, mit dem ihr sagen könntet, okay, das verändert sich, das verändert sich, das verändert sich in der Welt und ihr könnt euch einfach was wünschen. Was wäre so die ideale Zukunftsvision, die ihr bedienen könnt?
Also ich hätte zwei Wünsche, du kannst dann gerne ergänzen. Also das erste wäre tatsächlich, dass wir von, ich nenne das mal, größeren politischen, institutionellen Rahmenbedingungen die Unterstützung bekommen, die wir für die Umsetzung solcher Lösungen brauchen. Also das heißt zum einen natürlich, haben wir schon gesagt, es kann in Form von Förderung sein, es kann in Form von beispielsweise Garantien, also für die Finanzierung von solchen Projekten auch einfach sein, dass man die Rahmenbedingungen schafft, um solche Lieferverträge oder auch Kaufverträge einfach zu vereinfachen. Also diese ganze Dimension, die man so kennt, halt auch aus anderen Themen der Energiewende, dass man die halt irgendwie so ein bisschen adressiert und insbesondere auch mit Fokus auf Dekarbonisierung von Prozesswärme ein bisschen genauer auch angeht. Das wäre das eine. Und das zweite wäre natürlich dann auch hinsichtlich der Industrie selbst, dass man da tatsächlich dann auch, sage ich mal, vielleicht ein bisschen den Mut hat auch zu sagen, okay, wir sind vielleicht dann auch einfach die Ersten, die mal jetzt einen Schritt machen Richtung Umsetzung. Wir trauen uns, wir sind committed, wir wollen das machen, wir glauben dran und ja, wir machen jetzt auch einfach mal und das wäre der zweite Wunsch.
Wie klein könnte man so einen Speicher machen, wenn du sagst, okay, also du hast sehr große Unternehmen, für die es relevant ist, aber auch natürlich vielleicht kleinere oder jemand, der sagt, okay, weißt du was, ich habe viel Solar, möchte es speichern und kann es halt nicht speichern aktuell.
Genau, also nach unten gibt es, sage ich mal, also technisch ist es erstmal alles möglich. Die Frage ist halt so ein bisschen nach der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit. Also da sind wir auch immer sehr transparent und wir gehen die Themen auch immer sehr, sehr offen und direkt an. Und da sagen wir halt auch, bevor wir halt so ein Projekt auch natürlich angehen, gibt es immer eine Evaluierungsphase, wo wir dann auch gemeinsam mit dem Partner, mit dem potenziellen Kunden dann schauen, okay, macht es in dem Fall in der Anwendung Sinn? Weil es hängt von so vielen Rahmenbedingungen ab. Was hat diese Person für einen Wärmebedarf? Ist es saisonal? Gibt es da quasi große Peaks unter der Woche oder untertägig und so weiter? Das heißt, wir schauen uns das immer fallspezifisch sehr genau an und sind da auch immer sehr offen in der Auswertung und sagen, guck mal, in dem Fall hat es auf jeden Fall ein wirtschaftliches Potenzial und in dem Fall nicht. Und bei kleineren Projekten ist es dann schon so, insbesondere wenn der Temperaturbereich dann natürlich auch niedriger ist, dass wir da auch ganz offen sagen, es gibt vielleicht dann auch einfach andere Lösungen, die für die Person oder den Anwendungsfall in Frage kommen.
Was war bisher eure beste Situation hier?
Also für mich war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Situation, als wir, sage ich mal, von einem potenziellen Kunden die Einladung bekommen haben, da auch nochmal vor Ort zu kommen und dass man da quasi sozusagen den nächsten Meilenstein erreicht hat Richtung Projektumsetzung. Das war für mich einer der Highlights bis jetzt.
Ja, dann würde ich sagen, für mich war, glaube ich, tatsächlich auch eines der Highlights, als ich halt das erste Mal auf der Baustelle war und da halt einfach zu sehen, wie das, was man halt vorher entwickelt, designt und konstruiert hat, quasi in der Realität auch umgesetzt wird. So, weil ja, das ist einfach was, was sehr zufriedenstellend ist dann.
Ja.
So eine 6 Meter hohe Stahlsäule ist halt schon durchaus beeindruckend. Ja. Ja. Mega. Vielen, vielen Dank euch beiden. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich erlaube mir jetzt im Kommentar. Ich wünsche euch mega viel Erfolg dabei. Das, was ihr macht, das ist super cool und irre wichtig. Deswegen, ja, mega cool. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Danke dir.
Ja, danke dir.
Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt gemerkt, es war super viel Begeisterung im Raum. Bis zum nächsten Mal.